Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Immer älter wollen werden, die Verschiebung von immer mehr älteren Menschen in unserer Gesellschaft, das schließt auch die Menschen ein mit einer geistigen und körperlichen Behinderung. Dank medizinischer und heilpädagogischer Verbesserungen hat sich die Lebenserwartung und auch die Lebensqualität verbessert. Jetzt kommt das erste Mal auch eine Generation mit einer lebenslangen Behinderung ins Pensionsalter. Frauen und Männer, die schon von jung auf eine besondere Betreuung gebraucht haben. Das ist für alle ganz eine neue Erfahrung und stellt speziell Alters- und Pflegeheim vor besondere Herausforderungen. Der Doppelpunkt von der Simone Meier geht darum der Frage nach, was es für Betreuungsangebote für Senioren mit einer geistigen Behinderung braucht und wie man deren Menschen einen schönen Lebensabend kann bieten
kann. Ja, ja. Hat ja Freude. Der ist der Sonne, der ist der Bade. Aber Wasser, ja.
Zum Baden und Schwimmen.
Schwimmen, ja.
Ich kann
die Stiftung Brändi ist eine Behinderteninstitution, die im Kanton Luzern über 900 Arbeits- und Ausbildungsplätze anbietet, mit rund 300 Wohnmöglichkeiten für Frauen und Männer mit einer geistigen oder Mehrfachbehinderung. Im Wohnhaus Stöckli zu Kriens leben zurzeit 26 Rentner und Rentnerinnen, die in der Werkstatt der Stiftung Brändi gearbeitet haben.
Bruno?
Ja?
Grüezi, Herr Fuchs. Darf ich mal Ihr Zimmer anschauen?
Ja.
Sie sind Fußballfan?
Ja, ganz sicher.
Wie lange leben Sie jetzt hier schon im Stöckli?
5 Jahre. 58 ist es. 58 bin ich gesehen. Mhm.
Haben Sie sich gefreut auf den Ruhestand?
Mhm. Das kann ich machen, was ich will, oder? Spazieren und da wieder fahren. Morgen. Das tut gut. Ja. Bibliothek. Lesen mache ich so gerne. Ja. Zeitung lesen.
Der Übergang vom Arbeitsalltag in Ruhestand ist dem mittlerweile 63-Jährigen nicht so leicht gefallen. Der Bruno Fuchs hat nämlich bis zu seiner Pensionierung bei seiner Mutter gelebt und ist erst dann in Stöckli umgezogen. Für ihn war es darum eine doppelte Umstellung gewesen. Die vom Mitarbeiter zum pensionierten Leben einerseits und die vom Leben im Elternhaus zu einem selbstständigeren Wohnen andererseits. Beides ist mit Abschied verbunden und das hat ihm Mühe gemacht.
Am Anfang war es ein bisschen schwer, aber jetzt ist es gut.
Was war denn schwieriger am Anfang, so, wenn Sie zurückdenken?
Das habe ich nicht so gerne. Ja.
Noch länger pensioniert ist der heute 61-jährige Otto Lüscher. Er hat vor 9 Jahren mit 52 aufgehört zu arbeiten. Die Arbeit fällt ihm nicht. Im Gegenteil, er freut sich, dass er tun und machen kann, wie er möchte. Und etwas zu tun, findet er immer.
Ich mache Sachen und dann gehe spazieren oder schnetzeln oder kochen. Und ganz darauf an, was. Immer etwas zu machen. Mir verleidet es nie. Also, wenn ich jemanden finde, dann machen wir eine Weile. Dann geht die Zeit rasch um. Und mal ist Abend und die anderen den Tisch. Und ja, alle geniessen und einlegen, ein bisschen sein, ein bisschen Radio lassen. Und dann habe ich einen Computer. Jetzt bin ich gerade am Bett machen, aber ich brauche Hilfe.
Zum Bett machen?
Ja.
Das ist ja nicht so schlimm.
Ja, schlimm. Nein, schlimm ist es nicht, aber ja, es ist einfach...
Immer jemanden fragen und darum bitten müssen, das sei er, das mich nicht so gern. Für die 61-jährige Elsbeth Spiegi hingegen ist es am Anfang ein bisschen schwierig gewesen, um sich an einen neuen Lebensrhythmus zu gewöhnen. Aber in den 4 Jahren, wo sie jetzt pensioniert ist und im Stöckli lebt, hat sie den Rang gefunden und kann sich's gar nicht mehr anders vorstellen.
Der Wechsel ist ein schwer für mich.
Also, dass die Arbeit wegfällt oder dass die Leute nicht mehr rum sind, was war es denn so gewesen?
Eben, dass die nicht mehr nur sind.
Hätten sich müssen so einen neuen Tagesrhythmus gewöhnen?
Ja, am Anfang hatte ich ihre Schwierigkeiten, gehabt, bis ich da war, aber es gefällt mir. Ich will nicht mehr wechseln.
Nicht mehr wechseln oder zumindest so wenig wie möglich ändern, vor allem was die Wohnsituation und Gespendli betrifft, ist der Wunsch. Die meisten Menschen mit einer geistigen oder mehrfachen Behinderung haben viele Jahre in speziellen Werkstätten gearbeitet, wo sie in einem strukturierten Alltag eingebettet waren. Mit der Pensionierung fällt das weg. Wie alle Senioren und Seniorinnen wollen auch sie ihren Alltag nach der Pensionierung möglichst selbstständig gestalten. Damit das gelingt, dafür brauchen sie Unterstützung und gewisse Strukturen. Mehr als die Hälfte der Menschen mit einer Behinderung sind heute über 50 Jahre alt. Und die einen sind es bereits und andere werden es bald pensioniert. Das ist eine neue Entwicklung, die sich aber nicht von einem Tag auf den anderen angebahnt hat. Seit ein paar Jahren gibt es in der Werkstatt nämlich immer mehr Frauen und Männer, die mehr oder weniger rüstig ins Rentenalter kommen. Und für viele gibt es bereits Angebote, die auf ein Älterwerden mit einer geistigen Behinderung zugeschnitten sind. So auch in der Stiftung Brandy, wo das Wohnen im Alter seit 1997 ein Thema ist und im Wohnhaus Stöckli zu Kriens 4 Grosswohnungen für 4 Wohngruppen angeboten werden. Ein Zuhause für Rentner und Rentnerinnen, die in der Werkstatt von der Stiftung gearbeitet haben. Der David Muff ist seit 4 Jahren Co-Leiter im Wohnhaus Stöckli. Insgesamt aber arbeitet der Sozialpädagoge schon seit rund 20 Jahren in verschiedenen Funktionen in der Behinderteninstitution Brandy.
Also einerseits sind das viele persönliche Geschichten, wo ich Verbindung habe mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Und das ist auch eine Motivation für mich, mit diesen Leuten jetzt hier wieder zu arbeiten im Altersbereich. Und so die Beobachtung jetzt vom Älterwerden bei den Leuten, ist es so, dass das am Anfang für viele ein schwieriges Thema war. Vor allem das Pensionieren und nachher nicht mehr am Arbeitsplatz sein, weil die Arbeit einen sehr hohen Stellenwert hat bei unseren geistig behinderten Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen. Und jetzt über die Jahre, oder jetzt auch wenn ich das von der Seite vom Alterswohnhaus anschaue, ist es so, dass wir die Bedenken wirklich können abbauen. Also das Angebot, das Alterswohnen und das Wohnhaus Stöckli sind bei den Leuten bekannt und wir haben zum Beispiel hier einen Pool vor dem Haus und das zeigt einfach auch ein gemütliches Bild und viele Leute, die kommen und schnuppern, können sich nachher sehr gut vorstellen, hier zu wohnen. Also einfach so die Vorbehalte, nicht mehr zu arbeiten, die sind recht kleiner geworden.
Der Vorteil von der Stiftung Brandy sei, dass die beiden Bereiche Schaffen und Wohnen auf dem gleichen Gelände sind, sagt David Muff. Das erlaube, dass man die Leute in ihrem Altersprozess besser beobachten und darum auch besser unterstützen könne.
Es hat sich einfach aus dem Alltag heraus ergeben, dass die Leute älter geworden sind, gebrechlicher, mehr zum Arzt auch haben müssen gehen. Und aufgrund von dem spürt man einfach, wenn die Leute an Grenzen kommen und darum hat die Stiftung Brandy schon gleich müssen überlegen, was machen wir jetzt, was bieten wir den Leuten an, die das nicht mehr machen können. Daraus sind ja auch in der Werkstatt Angebote entstanden, also die Werkgruppen sind eigentlich, haben sich daraus entwickelt. Also das ist auch so, schlussendlich auch ein Übergangsangebot im Altersbereich. Das ist so, dass die Leute, die in der Werkgruppe arbeiten, nebst dem, dass sie an diesen produktive Tätigkeiten sind, auch noch alternative Angebote haben, also musische Angebote. Das werden dort dann auch ja, jahreszeitliche Sachen mehr berücksichtigt. Also es wird dort Fest gefeiert, es wird Dekorationen gemacht fürs Haus, es gibt Kochangebote. Die Leute haben mehr Abwechslung im Tagesablauf in verschiedenen Tätigkeiten.
Schaffen sie dann auch weniger?
Inzwischen gibt es auch viele, die schon Teilzeit arbeiten, also die irgendwie ein bisschen Randzeiten vielleicht reduziert haben oder sogar einen halben Tag weniger arbeiten. Aber eigentlich ist es auch in den Werkgruppen so, sie sind 7-3/4 Stunden in der Werkstatt. Auch aus dem Grund, weil sie im Wohnbereich eigentlich auch nicht betreut sind. Aber sie haben innerhalb von der Werkstatt halt verschiedene Angebote, oder? Und später jetzt auch im Wohnen noch das Wohnen Plus gegeben, das ist auch ein Angebot, wo die Leute halbtags gehen arbeiten und einen halben Tag im Wohnbereich in ihren Tätigkeiten nachgehen können. Und es ist so, dass eben in dieser Erfassung, dass man dort einfach die körperliche Leistungsfähigkeit und den kognitiven Abbau oder Fähigkeiten halt anschaut, die Entwicklung von diesen Fähigkeiten. Und aufgrund von dieser Entwicklung nachher schaut, in welches Angebot passt es drin rein, oder? Und das heisst, die meisten werden vor 65 natürlich pensioniert. Das ist schon so, ja. Also aktuell ist ja im Wohnhaus Stöckli, wo ich die Bewohnerinnen zwischen 44 und 77.
Was sind denn so Bedürfnisse?
Also die Leute kommen nicht direkt mit Bedürfnissen dahin, sondern wir müssen oft zeigen, was wir hier haben und nachher mit ihnen zusammen schauen, was sie denn da drin schätzen. Also so individuell abgestimmt. Weil die meisten können sich ja das Leben in der Pension auch schlecht vorstellen. Das ist vielleicht eben auch ein Teil von diesen geistig behinderten Menschen. Und sind auch froh, wenn sie beim Schnuppern einmal erleben, wie es da läuft, dass der Rhythmus ein bisschen langsamer ist, dass sie mehr Ruhezeiten haben und meistens schätzen sie nachher das. Und was sie dann da nachher für Ämtli, was sie für einen Tagesablauf haben, das tut sich eigentlich meistens da entwickeln.
Menschen mit einer geistigen Behinderung sind ein Leben lang abhängig, sei es bei der Arbeit, im Elternhaus oder in Wohninstitutionen. Viele schätzen sich auch eher jünger ein, als sie biologisch tatsächlich sind. Die Folge ist, dass sie den Alterungsprozess nicht recht einordnen können und dass die Tatsache, dass sie nicht mehr arbeiten können, sie überrascht und viele als persönliche Niederlage empfindet. Darum müsse die Pensionierung möglichst frühzeitig und vorsichtig angesprochen werden, weiss David Muff von der Stiftung Brandi.
Wir sagen, wir tun es frühzeitig mit ihnen thematisieren und wir tun es vor allem auch mit den Angehörigen thematisieren, um nachher eine gemeinsame Haltung zu finden und zu sagen, ja, das ist sinnvoll, jetzt die Leute auf das hin zu bewegen. Und individuell, ja, braucht es Gespräche. Also wir schauen mit den Leuten eigentlich auch, wo als sie sich auch vorstellen könnten, zu wohnen. Also das Wohnhaus Stöckli ist ja nicht zwingend, also es ist ja nicht der einzige Platz für sie, sondern ob sie sich vorstellen können, auch in einem Alterspflegeheim, ob sie sich auch vorstellen können, einmal in der Heimatgemeinde wieder zu wohnen. Und mit, das hat sich einfach gezeigt, dass es das braucht, Schnuppermöglichkeiten, sei es da, sei es auch sonst in einem Alters- und Pflegeheim, dass es wirklich dann nachher plastisch wird, dass sie sich das vorstellen können. Also ich denke auch, dass es grundsätzlich für geistig behinderte Menschen schwieriger ist, einfach in Veränderungen in sich zurechtzufinden. Weil sie sich oft das eben nicht vorstellen können, wo sie nachher reinkommen. Sie tun sich ja in ihrem Tagesablauf auch sehr stark an Gewohnheiten orientieren. Und von dem her ist es sicher schwieriger für sie, sich in eine neue Situation zu orientieren. Und durch das denke ich eben, die Gespräche und auch die Nähe zu diesen Angeboten, also, wo wir ja bewusst wollen, denke, die ist sehr wichtig. Und dass sie auch zum Beispiel wissen, wenn sie da reinkommen, dass sie noch zum Beispiel in Sportangebote oder in Bildungskursangebote, wo jetzt von der Werkstatt herkommen, dass sie dort auch noch mitmachen können, dass sie ihre Gespendchen weiterhin sehen, dass sie auch in Pause in die Kantine gehen können und so weiter. Das ist wichtig auch, dass man den Leuten das auch vermittelt, oder?
Und das nutzen sie auch?
Das nutzen sie auch, ja. Ja. Also eigentlich bei uns jetzt vom Wohnhaus Stöckli, der grösste Teil, der kommt, wo da in Stöckli kommt, die nennt noch an Angebot teil. Und irgendwann hört das auch auf. Also muss man sagen, es geht nicht mehr. Oder sie sagen manchmal vom Sport her, es bringt es jetzt nicht mehr. Also,
gibt es dann auch Leute, die jetzt einfach nichts machen und es geniessen und Beine auflagern und einfach sind?
Also mir kommt jetzt gerade ein Bewohner in Sinn. Der ist aber einer, der auch sehr aktiv teilnimmt, aber es auch immer sehr betont, dass er jetzt nichts machen will und dass er jetzt irgendwie ausspannen will und dass er jetzt pensioniert ist. Und so. Und es gibt schon auch Leute, also wir haben Bewohner gehabt, die wirklich nicht gerne Ämter gemacht haben, die sich immer gewehrt haben. Und das ist ein bisschen bei uns einfach auch eine Forderung, dass Leute sich beteiligen, im Alltag irgendwie mit tragen, was sie noch machen können.
Grüezi von Zürich.
Bin ich am Bilder machen, malen.
Machen Sie offensichtlich gern und gut.
Ja, klar. Das ein bisschen abwechseln.
Sind Sie schon lange im Ruhestand?
Jetzt, letztes Jahr 10 Jahre. 10 Jahre.
Und gearbeitet haben Sie?
5 Jahre im Blendi.
Wie ist das gewesen? Mögen Sie sich noch erinnern, den Übergang? Wie haben Sie den erlebt?
Ja, es geht noch. Es ist besser. Jetzt habe ich ein mehr Ruhe. Ich habe Freude, ja.
Was machen Sie denn so alles?
Ich manchmal Bilder machen, manchmal Heftchen ausschneiden mit Bildern und das aufkleben. Und dann die Bilder alles vermalen.
Und spielen?
Wenn ich mit Weile spiele, spielen.
Was machen Sie für eine Zeichnung?
Thema Sommer.
Delsi Zurkirch und ihre Gespendli aus dem Wohnhaus Stöckli malen und zeichnen etwas zum Thema Sommer. Die verschiedenen Kurse sind immer gut besucht, freut sich Eva Hausmann. Sie ist freischaffende Künstlerin und gehört zum Aktivierungsteam vom Stöckli.
Also ich versuche sie eigentlich auf allen Ebenen abzuholen, also alle Sinne anzusprechen. Die, die gerne malen, probiere ich über ein Thema so ein bisschen weiterzubringen. Aber es gibt auch Leute, die lieber singen, die haben lieber Musik, mit denen tue ich mehr Musik machen. Also ich habe so verschiedene Schwerpunkte. Jetzt, das ist eine Gruppe, die den Schwerpunkt malen hat. Aber ich bringe auch Geschichten ein als Anregung oder ein Ereignis, die Jahreszeit. Also ich nehme eigentlich immer etwas, das direkt mit dem Leben zu tun hat. Und ich probiere sie auch individuell eigentlich zu fördern.
Das sind jetzt alles Menschen, die nicht mehr im Arbeitsprozess drin sind. Wie wichtig ist, dass die Freizeitgestaltung eine Struktur hat?
Ich denke, für sie ist es wichtig, weil sie nicht aus eigenen Initiativen das machen könnten. Also, dass sie einen Rahmen haben und dass ich sie begleiten kann, dass ich sie ein bisschen steuern kann. Und in dem Sinne können sie dann eben sehr frei sein. Ich denke, ohne Rahmen sind sie wie verloren. Das ist ja auch für uns schwierig, ohne Rahmen. Und für sie ist es doppelt so schwer. Ich mache mit ihnen immer auch so wie eine Evaluation machen. Und zum Teil können sie ganz klar ihre Bedürfnisse formulieren, was sie gerne machen möchten. Also, vielleicht sagt dann jemand, ich möchte gerne Rüebli setzen oder eben Theaterle oder singen, also Ausflüge machen. Und mit der Gruppe mache ich auch Garten. Und meine Aufgabe ist eigentlich, mit den Ressourcen, mit dem zu arbeiten, was vorhanden ist, das vielleicht also zu erhalten, aber auch neue Impulse zu geben, also wo es möglich ist, auch etwas weiterzuentwickeln, auch in ganz kleinen Schritten und eventuell sogar etwas Neues zu entdecken. Ja, ich denke, das ist immer möglich, ein Leben lang. Und also in erster Linie geht es darum, dass sie Freude haben können. Und Freude und Spass steht im Vordergrund. Also, ja, Lise!
Hey, was willst du? Bist du nicht zufrieden?
Wodurch willst du gehen, Lisa? Ja, es hat sich jetzt einfach schon heftig entwickelt. Und sie ist jetzt auch angemeldet im Alters- und Pflegeheim. Wobei sie wird nicht mehr auf eine Demenzabteilung kommen wird, sondern sie wird nachher ins Pflegeheim kommen. Das war eigentlich so die Idee gewesen. Oder wenn man das Gefühl hat, auf der Demenzstation kann sie sich nicht mehr einleben. Also das ist irgendwie zu spät, oder? Also dann wäre sie verloren und darum ist sie bei uns eigentlich, ist sie jetzt bei uns einfach immer noch integriert, eben so, manchmal sehr aufwendig, oder? Und wird nachher im Pflegeheim sein, also nächstens einmal.
Aber es ist schon, also ich habe es jetzt gesehen, es ist ein grosser Aufwand, oder? Wenn dann plötzlich der Moment kommt, wo sie jetzt abschwirrt in ihre Welt.
Ja, aber vor allem, also ich jetzt, ich kenne sie ja gut, ich kenne sie von früher, sie weiss jetzt, meinen Namen können sie jetzt ja nicht mehr. Es ist noch lang gegangen mit so Standardbegrüssung und so, wo sie immer gewusst hat, wer ich bin, wo sie schon lange andere nicht mehr kennt hat. Inzwischen können sie mich auch nicht mehr und hat auch wenig mit mir zu tun. Aber es ist immer noch erstaunlich, dass die einzelnen Betreuungspersonen können sie dann abholen und die wissen dann wieder, wie mit ihnen umzugehen, oder?
Aber es sei natürlich schon so, sagt David Muff, dass wenn Demenzerkrankung vorgeschritten sei, die Situation schwierig werden könne für die Betreuenden, vor allem aber auch für die Mitbewohnenden.
Manchmal kommt ja. sie nicht raus.
Ja.
Eben,
jetzt habe ich das Gefühl gehabt. Musst du ein bisschen
schimpfen
lassen,
gell?
Sie hat uns gesagt, es gibt schon Phasen, wo es dann nachher belastend ist. Also, der Max, das ist der, der mit der Flöte jetzt gespielt hat, der hat ihr ja irgendwann auf den Stuhl gezeigt und ihr so in den Stuhl reingehauen. Und das heisst, für mich jetzt auch, bis endlich ruhig, sieht's ab, oder? Und so. Also, das kommen dann schon so Signale. Aber jetzt hier war es eine sehr ruhige Atmosphäre gewesen.
Menschen mit einer geistigen Behinderung haben ein grösseres Risiko, sogenannte Alterserkrankungen überzukommen. Sie sind häufiger übergewichtig als der Durchschnitt der Bevölkerung mit allen Folgen. Und über 60-jährige Frauen und Männer mit einem Down-Syndrom haben häufiger Seh- und Hörbehinderungen und erkranken überdurchschnittlich an Alzheimer-Demenz. Untersuchungen zeigen auch, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung mehr als nicht behinderte, betagte psychisch krank werden. Sie reagieren mehr mit Depressionen oder aggressivem Verhalten auf die körperliche Veränderung vom Alter, weil sie aufgrund von ihrer Behinderung den Alterungsprozess weniger gut verstehen und verarbeiten können. Aber wie bei allen Menschen gilt, keiner ist gleich wie der andere. Der Alterungsprozess ist individuell, hat mit der Biografie zu tun und mit den Genen. Gemeinsam ist aber allen, ob mit Behinderung oder ohne, dass die Lebenserwartung gestiegen ist. Immer mehr können darum auch Menschen mit einer geistigen Behinderung einen 60. oder 65. oder noch höheren Geburtstag feiern. Und das ist schön. Möglich ist das, weil sich seit den 60er Jahren die Lebenssituation von Leuten mit einer geistigen Behinderung verbessert hat, weiss Barbara Jeltsch, die Leiterin von der klinischen Heilpädagogik und Sozialpädagogik am Heilpädagogischen Institut von der Universität Freiburg.
Seit den 60er Jahren, wo die Invalidenversicherung eingeführt worden ist, hat es ja immer mehr Angebote gegeben für Menschen mit geistiger Behinderung. Ich rede jetzt vor allem von Menschen mit geistiger Behinderung. Zuerst sind sie überhaupt geschult worden und können eine Ausbildung machen, dass sie neu arbeiten können. Sei das in einer Beschäftigung oder in einer Werkstatt oder auch in der freien Wirtschaft. Und durch die medizinischen und die pädagogischen Möglichkeiten, Menschen mit Behinderungen bessere Chancen bekommen haben. Also ihr Gesundheitszustand ist besser geworden und sie sind viel mehr gefördert worden und man hat gemerkt, dass sie viel mehr in ihnen steckt, als man angenommen hat. Und an dieser Entwicklung sind die Eltern maßgeblich beteiligt, weil die eigentlich immer wieder realisiert haben, dass ihre geistig behinderten Söhne und Töchter Chancen brauchen, dass man mit ihnen viel mehr könnte machen, als man so zuerst gedacht hat. Also man hat aufgehört, Kinder zu Hause zu verstecken zum Glück, sondern man ist raus mit ihnen und hat sie angefangen, zu schulen und dann irgendwann auch angefangen zu integrieren. Das heisst, heutige Kinder haben an sich schon wieder andere Chancen als die, die vor 50 Jahren Kinder waren und jetzt zu den alternden Menschen gehören.
Um wie viel hat sich denn in etwa eigentlich die Lebenserwartung verlängert?
Das ist noch schwierig zu sagen, so die Statistik. Ich nehme an, dass alle Menschen, die Behinderungen haben, irgendwie erfasst sind, aber die IV-Statistik ist ziemlich tückisch. Es ist schwierig, schon überhaupt einmal geistige Behinderung zu definieren. Und dann kommt ein grosses Problem, das ist mit 65, weil nur bis 65 die IV zuständig ist und nachher ist es die AHV. Das heisst, es gibt keine wirklichen Zahlen von Menschen, die über 65 sind. Voran schon. Und da sieht man klar, dass es natürlich eine Zunahme gegeben hat von Menschen, die das Leben lang von der IV unterstützt worden sind.
Die Generation, die jetzt plus minus im Pensionsalter ist, hat eine andere Biografie als die künftige Generation. Und das, sagt Privatdozentin Barbara Jeltsch, das sei der Aspekt, der in den Altersprojekten für Menschen mit einer Behinderung einfließen müsse.
Das eine ist, wie verläuft der Altersprozess? Also kann man dann überhaupt von einem Pensionierungsalter reden oder ist das nicht möglich? Es ist ja sowieso schon umstritten, ob 65 einfach so ein Einschnitt kann sein. Und bei Menschen mit einer Behinderung, die das Leben lang eine Behinderung gehabt haben, kann es sein, dass Alterungsprozess früher anfangen und dass ein Pensionierungsalter, also mit einer eingeschränkten Mobilität, mit einer Leistungsfähigkeit, die anfängt abnehmen und so weiter, dass das kann früher sein als 65. Also von dem her ist es noch schwierig zu sagen. Es ist auch überhaupt schwierig zu sagen, ob der Alterungsprozess anders oder gleich sind wie bei nicht behinderten Menschen. Ich denke, zum grossen Teil sind sie gleich. Also es gibt biologische, es gibt soziale und es gibt psychologische Alterungsprozesse, die stattfinden, die sicher vergleichbar sind, aber die Ausgangslage ist eine andere. Und zwar, weil die Entwicklung von einem Menschen, der das Leben lang eine Behinderung hat, also unter der Bedingung von einer Behinderung gelebt hat, ist eine andere. Und zwar, weil er im Laufe seines Lebens ganz andere Erfahrungen gemacht hat. Also ich meine jetzt einen Menschen, der heute zum Beispiel 60 ist oder 65 ist. Er hat eigentlich schon von Anfang an wahrscheinlich Startschwierigkeiten gehabt. Eine Behinderung ist immer für jede Familie, beispielsweise, wo ein behindertes Kind geboren wird, ist eine ganz schwierige Situation, wo man sich damit zurechtfinden muss. Dann die heute eigentlich alt werden, sind geschult worden, die haben Förderangebote bekommen, aber weitgehend im Sonderbereich, also im ausserhalb von der Integration, ausserhalb von der Gesellschaft. Sie sind an den Rand gekommen, Marginalisierung eigentlich hat stattgefunden mit ihnen. Und sie haben auch im Erwerb von der gesellschaftlichen Rolle haben sie Schwierigkeiten gehabt. Also zum Beispiel ist es so klar, dass eine geistig behinderte Frau, eine Frau ist in erster Linie, und dann vielleicht noch unter den Bedingungen von einer geistigen Behinderung leben. Das ist nicht so klar gewesen. Man hat lange gesagt, man weckt schlafende Hunde nicht. Sexualität gibt es ja eigentlich nicht bei geistig Behinderten. Es geistig behindert oder so. Also sogar so ein Neutrum. Dabei sind das Männer und Frauen. Und sie haben damit haben sie gewisse gesellschaftliche Rollen nicht können erreichen. Beispielsweise Elternschaft. Also das hat grosse Auswirkung dann auch auf ihr Alter, nämlich, dass sie kein Kind haben und dass ihr soziales Netz weitgehend aus Gleichaltrigen oder aus Älteren, also aus den Älteren, aus der älteren Generation besteht. Wenn sie mit Jüngeren zu tun haben, sind das vorwiegend eigentlich Profis. Also Leute, Betreuerinnen, Betreuer, die sie kennen, also nicht aus dem privaten Bereich.
Das sind die einen Aspekte. Dann gibt's noch die finanzielle Seite. Die jetzige Rentnergeneration hat nämlich nicht unbedingt die Möglichkeit gehabt, einen Beruf zu lehren und allenfalls einen unterstützten Arbeitsplatz in der freien Wirtschaft zu finden. Das führt dazu, dass ihre finanzielle Situation im Alter alles andere als rosig ist. Ein weiterer Aspekt, der zu beachten ist, ist, dass ihr Leben anders verlaufen ist.
Und zwar, weil sie nicht einfach akzeptiert worden sind von ihrer Umgebung. Ich meine da nicht primär die Eltern, sondern ich meine auch überhaupt alle rundherum. Das ist auch heute, kann das noch ein Problem sein, dass es Nachbarskind gibt oder irgendwo in der Umgebung Leute gibt, die negativ auf behinderte Kinder reagieren. Das ist früher mindestens wahrscheinlich noch stärker gewesen. Und von daher haben sie eigentlich nicht so gute Erfahrungen können machen, ich bin gut, so wie ich bin, sondern sie haben immer wieder die Erfahrung gemacht, ich passe vielleicht nicht so dazu oder ich brauche spezielle Massnahmen, damit ich besser werde. Ich bin nicht so ganz in der Ordnung, so wie ich bin.
Das heisst, es gibt verschiedene Gründe, warum die jetzige Rentnergeneration bei dem Übergang in Pensionierung besonders unterstützt werden muss. Einerseits ist es eine Frage vom Selbstbildnis und von der Selbstsicherheit und andererseits ist es, weil viele von ihnen sich ein Leben lang in geschützten Strukturen bewegt und häufig bis ins höhere Alter im Elternhaus gelebt haben.
Es ist tatsächlich schwierig, also weil die Strukturierung, wenn sie einen Arbeitsplatz hatten, der dort stattgefunden hat, nicht unbedingt gegeben ist. Und zwar hängt das sehr stark mit der Wohnsituation zusammen. Wenn ein behinderter Mensch zum Beispiel in seiner Familie weiterhin lebt, auch wenn er schon 60 ist, dann kann das sein, dass, wenn er nicht mehr in die Werkstatt geht, dass das einen Strukturverlust mit sich ziehen kann. Es kann aber auch sein, dass er in der Familie durchaus eine Funktion hat. Es gibt aber einfach dann das Problem, wenn die Eltern nicht mehr mögen. Weil dann muss ein Übergang stattfinden, nämlich, dass er in einer Situation leben kann, wo er die Unterstützung bekommt, die er braucht. Also in einer Situation, wo er Unterstützung bekommt. Und die Unterstützung, die kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kann eine Assistenz sein, es kann aber auch eine Institution sein. Also ambulante Möglichkeiten und stationäre Möglichkeiten oder teilstationäre Möglichkeiten sind eigentlich vorhanden, aber man redet meistens dann halt von Wohnheim. Und ich fände das ganz wichtig, dass man da mehr öffnen würde, dass es auch für Menschen mit einer geistigen Behinderung möglich ist, relativ selbstständig zu leben mit deren Unterstützung, die sie brauchen.
Also dass die, die zum Beispiel schon selbstständiges Wohnen Erfahrung haben, also die selbstständig gewohnt haben, in einer Wohngemeinschaft, die betreut ist, dass sie eigentlich weiterhin auch als Pensionierte können so weiterleben.
Genau, also genau wie alle anderen auch. Und es gibt bei Menschen mit einer geistigen Behinderung, genauso wie bei anderen auch, irgendwann dann nochmal einen nächsten Übergang, nämlich der, wo sie noch mehr Unterstützung brauchen, also in Richtung Pflege geht. Das ist, denke ich, ein zweiter kritischer Übergang. Der erste ist der tatsächlich von der Tagesstruktur, die durch die Arbeit vorgeht und wo man muss wie einen Ersatz finden. Also wer auch immer den findet und mit wie viel Unterstützung der gefunden wird, ich denke, das ist nicht so viel anders als bei anderen, also bei uns auch. Wenn wir aufhören zu arbeiten, müssen auch wir eine neue Tagesstruktur schaffen.
Kennt man denn Bedürfnis, was sie brauchen, was sie wollen?
Also es gibt Untersuchungen, Befragungen oder Beobachtungen und da kann man schon gewisse Sachen sagen. Also dass zum Beispiel ein Tagesablaufstruktur wichtig ist und zwar darum, weil man dann wie kann vorwegnehmen, was hier kommt jetzt. Also wenn man Selbstwirksamkeit möchte, die erfahren und das ist etwas ganz Wichtiges für den Mensch. Also ich möchte selber etwas können bewirken mit meinem Handeln. Dann muss man ein bisschen wissen, was auf einem zukommt. Und ich denke, dass bei vielen auch eine Hilfe ist, wenn sie an einem Ort leben, wo sie sich zurechtfinden, wo sie die Leute kennen und wo sie auch die Strukturen kennen. Und dass sie Möglichkeiten haben für persönliche Interessen, dass sie Möglichkeiten haben für soziale Begegnungen zu haben und eben Hobbys und Interessen können pflegen. Und natürlich auch mit ihrer Herkunftsfamilie beispielsweise noch Kontakt haben. Das sind so Aussagen, die man kann finden in Studien, wo direkt erwachsene oder alternde Menschen mit geistiger Behinderung gefragt worden sind.
Die Gestaltung der Freizeit ist ein grosses Thema und vor allem im Ruhestand muss der Tag ausgefüllt sein. Nebst den Aktivitäten sind darum auch die Ämter, die die Einzelnen in ihren Wohnheimen übernehmen, wichtig. So auch im Wohnhaus Stöckli zu Kriens, wo Elsbeth Spiergi gerade am Mittag kochen ist.
Kochen ist mein Hobby. Ich bin am Zischi dran. Das ist, wenn wir noch Teig machen. Ich habe nicht gewünscht.
Das ist der Ämterplan, oder? Also ist auf den meisten Gruppen so, dass jemand verantwortlich ist zum Kochen oder zumindest zum Mittag kochen, jetzt so auf dem Vieri, dann am Mittag und am Abend kochen. Weil das ist ja die Gruppe, die 2006 aufgegangen ist und da sind eigentlich die Leute noch relativ rüstig und sind da fest involviert im Tagesgeschehen.
Aber die Freizeit besteht natürlich nicht nur aus Ämtern, die gemacht werden müssen, sagt der Leiter vom Wohnhaus Stöckli. Es brauche auch andere Beschäftigungen für ein gutes Gefühl am Ende des Tages. Was der Rentner Rudi Beck auch umgehend bestätigt.
Es ist gut gegangen bei mir. Aus dem Hobby habe ich Velofahren und Festen.
Festen?
Festen? Ja.
Festen, ja. Und noch einkaufen. Dann noch kochen, ist mir auch mein Hobby. Backen auch.
Dann haben Sie eigentlich immer viel zu tun. Langweilig wird es in dem Moment nicht.
Manchmal bin ich ein bisschen verdosten, ein bisschen sündern. Und ich kann plaudern, ein bisschen durch. Aber manchmal bin ich ein bisschen fort.
Wohin gehen Sie denn?
Spazieren gehe ich am Samstag. Und am Sonntag gehe ich einen Regenbogen treffen. Und ich bin zufrieden. Danke noch.
Ich danke auch. Und wünsche einen guten.
Ja, danke. Ich auch einen guten.
Der Regenbogentreff, wo der Rudi Beck jeden Sonntag eingeht, ist ein Freizeitclub für Menschen mit einer geistigen Behinderung aus dem Raum Luzern und den umliegenden Kantonen. Dort können sie sich mit anderen treffen und zusammen etwas unternehmen. Solche Institutionen braucht es, aber auch die müssen ihre Angebote je länger je mehr auf die Bedürfnisse von einem älteren Publikum ausrichten. Das gilt auch für die Organisation Insieme. Das ist der Dachverband der älteren Vereinigungen für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Bei Insieme sind über 50 regionale Vereine zusammengeschlossen, die von Beratung über Begleitung in schwierigen Situationen und Ferienmöglichkeiten auch Freizeitgestaltung anbieten tun. Und bei diesen Angeboten spüren auch sie, dass die sich für die Freizeitmöglichkeit interessieren, älter werden und sich ihre Bedürfnisse ändern, sagt der Präsident Walter Bernet.
Einerseits spüren es vor allem Vereine, dass die Angebote, die sie haben, nicht mehr unbedingt die richtigen sind für ältere Menschen. Sie mögen nicht mehr gleich. Vielfach ist es so, dass in den gleichen Kurs oder in den gleichen Lager ältere und jüngere Menschen noch zusammen sind. Das geht nicht immer gut. Also es haben schon eine ganze Reihe von Vereinen auch darauf reagiert, dass sie Angebote machen für Menschen, die im Rentenalter sind auch, wo halt dann einfach anders aussieht, wenn man halt mit jungen Menschen vorwiegend aktiv tätig ist im Sinne von Sport und viel mehr unternimmt, dann ist es halt bei älteren Menschen so, dass man halt vielleicht noch spazieren geht, dass man Wellness macht, dass man baden geht, dass man mehr Zeit nimmt auch zum Käferle, zum können sich miteinander austauschen, dass man schaut, dass man unter den Leuten ist, dass man nicht vereinsamt in der Stadt ist oder im Dorf ist. Man kann nicht mehr gleich basteln, zum Teil geht es, aber die Energie ist weniger gross. Oder dass man jasset, dass man miteinander versucht, zu diskutieren, in der Gesellschaft zu sein. Ausflüge einfache. Das ist ein Punkt, wo wir versuchen, dass eben Kollegen finden, vielleicht eben auch über das Angebot hinweg und dass eben auch dann wieder ihre Freizeit möglichst selber gestalten können. Aber es hat natürlich auch eine Bedeutung, dass man nicht mehr in der gleichen Zusammensetzung von den Leitern her kann, in die verschiedenen Kurse gehen, sondern es braucht eine intensivere Betreuung. Also man kann nicht mehr 1:3 oder 1:4. Vielleicht braucht es 1:1 Betreuung. Vor allem auch bei Menschen mit schwerer Behinderung. Die Betreuer und Leiter müssen besser ausgebildet sein im Pflegebereich hinein, weil sie ganz andere Probleme haben als vielleicht nur mit jüngeren Menschen.
Wie will man das finanzieren?
Das ist eines der Probleme, weil so ungefähr 40-50% der Kosten werden von der öffentlichen Hand, sprich vom Bund. Und die Beträge werden eingefroren, das ist jetzt im Zusammenhang auch mit der IV-Revision für die nächsten Jahre, das ist also effektiv natürlich ein Leistungsabbau. Und die anderen 50-60% müssen den Verein selber erbringen. Einerseits durch Teilnehmerbeiträge und die möchten wir ja möglichst tief behalten und nicht einfach beliebig aufzutun. Und andererseits natürlich durch Vergönner und Verspender auch. Und das bringt Probleme für eine ganze Reihe von Vereinen.
Das heisst, dass ihnen das Geld nicht lange dauert?
Richtig.
Wie wichtig es ist, das Angebot der demografischen Veränderung anzupassen, weiss der Präsident vom Dachverband Insieme aus eigener Erfahrung. Er ist selber Vater von zwei Söhnen, die eine geistige Behinderung haben. Sie sind beide um die 30, arbeiten und sind gerne unter Leuten, sind sportlich und nutzen das Freizeitangebot regelmässig. Unternehmen viel lieber etwas mit Gleichaltrigen als mit den Eltern. Noch leben sie daheim. Aber ein Wechsel von der Wohnsituation ist ein Thema in der Familie. Der Sekundarschullehrer Walter Bernet ist nämlich vor kurzem pensioniert worden und da stellt sich die Frage, was heisst das für die Zukunft der beiden Söhne?
Ich denke stark daran. Ich hatte eine recht hektische Zeit beruflich gesehen und habe das immer auch dann ein bisschen rausgeschoben. Ich habe wohl mit meinen Söhnen früher schon über die Möglichkeit geredet, auch immer wieder, wenn ein Kollege oder eine Kollegin von ihnen in eine Wohngruppe gezogen ist, wie sie sich dazu stellen oder ob sie sich das auch vorstellen könnten, habe sie da schon auch immer darauf angesprochen, ich werde ja auch älter und es könnte ja mal etwas passieren. Wir haben auch im näheren Umfeld Todesfälle gehabt, die sie mitbekommen haben in dem Sinn. Und sie haben da gesagt, ja, wir wissen das schon, aber jetzt passt es noch gut daheim und das haben wir auch noch gern respektiert. Und jetzt auf Pensionierung gehen, habe ich mir schon vor allem am Anfang mit allem anderen, wo kommt oder wo Veränderungen gibt, für mich selber gesagt, jetzt ist die Gelegenheit da, auch intensiver die Diskussionen zu führen. Ich habe probiert, unsere Söhne zusammen mit meiner Frau so weit zu bringen, dass sie eben selber können, auch ein Stück weit entscheiden können, Stellung nehmen. Manchmal beschränkt sich das darauf, wenn es zwei Varianten haben, dass die eine auswählen. Ich probiere aber die Fragestellungen offener zu machen, dass sie selber müssen entscheiden müssen. Und mittlerweile gibt es immer wieder so Erlebnisse, sie sagen, klar, wir gehen lieber in ein Skilager mit den Kollegen als mit dem Vater eine Woche Skifahren. Ich finde das aber sehr gut. Als Beispiel von der Selbstständigkeit, sie sind sehr gern in der Gesellschaft, sie haben ein grosses Beziehungsnetz auch, vom Arbeitsweg am Arbeit und die Freizeit auch. Das ist mir wichtig, dass sie all die Voraussetzungen mal haben. Und ja, jetzt geht es darum, ohne dass ich zu stark Einfluss nehme. Ich nehme ja sowieso mit meiner Frau zusammen Einfluss auf sie, natürlich, weil mir uns vorstellt, was gut ist. Aber dass sie mitbestimmen können. Also es ist ein Thema, das jetzt bereits angelaufen ist und sehr aktuell ist für uns. Im Moment empfinden wir es nicht als Belastung, dass die Söhne noch daheim sind, aber ich finde es eben auch eine Chance dann für die Söhne und für uns, natürlich für meine Frau und mich auch schlussendlich. Und darum ist das jetzt sehr aktuell. Und wenn ich jetzt an diesen Überlegungen bin, dann sind es indirekt auch Überlegungen für später, weil es ist ja eher nicht anzunehmen, dass wenn sich unsere Söhne wohlfühlen bei dieser Lösung, die wir hoffentlich miteinander können wählen, dass sie dann wieder von dem weggehen. Ich kenne sie auch, wenn sie nicht daheim sind und das für sie stimmt, dann bleiben sie dabei. Das ist ihnen ganz wichtig. Also tue ich eigentlich mit diesen Überlegungen bereits auch die Überlegungen fürs Rentenalter mit einbeziehen. Wie könnte das sein?
Sie haben gesagt, es ist im Moment wirklich ein Thema daheim, dass ihr darüber immer wieder diskutiert, euch Gedanken macht. Für Veränderungen, die dann ja eigentlich eben eine bleibende Veränderung sein sollte, macht es ihnen manchmal auch Angst?
Ja, ich sage es ein bisschen zögernd. Weil eigentlich von Anfang weg, wo die Behinderung klar war bei den Söhnen, haben wir das Prinzip gehabt, wir schauen auf die nächste Zeit, auf die nächsten Jahre. Jetzt mittlerweile verbleiben ja nicht mehr so viele Jahre. Und jetzt ist die Situation ein bisschen anders und ich überlege mir natürlich schon, was passiert mit unseren Söhnen. Sie haben auch keine weiteren Geschwister, die, also wenn wir nicht mehr da sind. Und darum tue ich es mir umso wichtiger, dass auch für uns die gute und richtige Lösung vorhanden ist.
Mit dem Alter ändert sich Bedürfnis. Es braucht mehr Unterstützung und Begleitung. Es tauchen gesundheitliche Probleme auf. Man braucht mehr Pflege. Das ist für die behinderten Institutionen eine grosse Herausforderung, bestätigt Ivo Lötscher von INSOS, am Branchenverband der Institutionen im Behindertenbereich.
Für die Institutionen bedeutet das, sie müssen jetzt ein Konzept erstellen, wie sie mit dieser frischen Kategorie von ihren Kundinnen und Kunden umgehen können. Das heisst, das sind Leute, die Ansprüche haben im Alter, genau wie alle anderen auch. Die sind aber nach wie vor behindert. Ihre lebenslange Behindertenerfahrung, die prägt natürlich ihr Leben auch im Alltag vom Alterssein. Aber es gibt natürlich ganz unterschiedlichste Arten von Behinderungen. Das gibt eine ganz, ganz breite Palette. Und die Entwicklungen im Alter, die verlaufen natürlich bei allen zusammen individuell, aber haben natürlich gleichwohl mit der Behinderung einen sehr starken Zusammenhang. Das heisst, man muss immer auf die speziellen Behinderungskategorien eben auch spezielle Angebote können bereitstellen.
Wie will man das anpacken?
Das braucht einen Haufen Geschick im Umgang mit Einzelfällen, mit der Situation, die sich gerade gibt. Und die Institutionen im Behindertenbereich, die haben eine lange Erfahrung mit dem Umgang von speziellen Situationen und die haben eine grosse Kompetenz auch, auf diese Situationen einzugehen.
Was für Modelle gibt es, die jetzt schon funktionieren?
Dass beispielsweise im Wohnbereich die Leute weiterhin können bleiben können. Und zwar so lange können sie bleiben, wie sie finden, das ist für mich richtig. Menschen ohne Behinderung, die sagen, wenn sie alt sind, ich möchte zum Beispiel möglichst lange daheim wohnen und erst dann, wenn es nicht mehr geht und mein Pflegebedarf so gross ist, dann wechsle ich in ein Pflegeheim. Die Möglichkeit soll auch gegeben sein für Menschen mit Behinderung in den Wohnheimen. Dort probiert man nachher beispielsweise mit der Unterstützung von Spitex, dass man ihnen kann ermöglichen kann, dass sie dort können wohnen bleiben, wo sie bis jetzt gewohnt haben. Es gibt Institutionen, die spezielle Stöckli bereitstellen für ihre Leute, die aber dieser Behinderteninstitution angegliedert ist. Und es gibt eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Behinderteninstitutionen und den Einrichtungen im Alters- und Pflegeheimbereich, wo man probiert, dass man die Fachkompetenzen, die es braucht, dass man nebst der Behinderung dann auch den altersbedingten Beschwerden kann gerecht werden, eben auch in den Pflegeheimen kann gerecht werden. Und wenn ein Wechsel erwünscht ist oder notwendig ist in ein Pflegeheim, dass man auch den nach dann gut begleiten kann.
Das heisst also, dass vermehrt auch Personal muss in Alters- und Pflegeheim arbeiten, wo eine heilpädagogische Ausbildung haben, damit man die Situationen kann auffangen.
Wir stellen zunehmend fest, dass in den Alters- und Pflegeheimen selbstverständlich ist, dass man auch Leute anstellt mit einer heil- und sozialpädagogischen Ausbildung. Das ist vor 10 Jahren noch eine Seltenheit gewesen und kommt jetzt aber immer mehr zur Selbstverständlichkeit. Und auf der anderen Seite stellen wir auch fest, dass fachangestellte Gesundheit beispielsweise, Personen, die im Geriatriebereich arbeiten, auch angestellt werden in die Behinderteninstitutionen, damit man eben dieser neuen Herausforderung, dass zunehmende Bedarf gibt von Menschen mit Behinderung im Alter, auch in den Behinderteninstitutionen kann gerecht werden.
Das Bewusstsein ist da, der Gutwillen auch. Wie steht es mit dem Geld? Wie finanziert man das alles?
Auf der einen Seite ist es so, dass die Institutionen im Behindertenbereich, die sind selbstverständlich in der Regel nicht auf der Pflegeheimliste. Auf der Pflegeheimliste sind Pflegeheime, weil die nach den, durch das, was auf der Liste sind, Leistungen aus der Krankenkassengrundversicherung bekommen. In den Behinderteninstitutionen, wo alte Leute wohnen, ist das nicht so. Die können einfach die Leistungen beziehen von der Spitex, wie das daheim, wenn man irgendeinem Ort einen Unfall hatte, auch kann beziehen die Spitex-Leistungen. Die Menschen mit Behinderung, die brauchen aber, wenn sie alt sind, vielleicht noch zusätzliche Unterstützung, zusätzlichen Betreuungsbedarf, der noch intensiver wird. Das heisst, dort braucht es sicher zusätzliche Personalressourcen, um diesen notwendigen Bedürfnissen auch gerecht zu werden. Wenn die wechseln in ein Alters- und Pflegeheim, dann heisst das natürlich, dass ihre Behinderung, die sie hatten, ihre lebenslange Behinderung, die sie hatten, die besteht ja weiterhin. Das heisst, die Unterstützung, das Zweckstellen von der fördernden Umwelt, die lebensbegleitenden Massnahmen, die man da zur Förderung und Begleitung macht, die müssen natürlich weiterhin bereitgestellt werden. Es ist dann nicht plötzlich eine Person da ohne Behinderung. Und das heisst, es braucht auch zusätzliche Ressourcen in den entsprechenden Pflegeheimen. Da sind wir bei der Politik angelangt.
Jetzt gibt es ja auch noch das Assistenzprojekt, wo daran umgedenkt wird.
Der Assistenzbeitrag, das ist eine sehr wichtige Lücke, die jetzt gefüllt werden soll. Der Assistenzbereich, das heisst, dass Menschen, wo vielleicht Frage steht, ob die mit ihrer Behinderung können selbstständig wohnen, die können wählen und sagen, nein, ich bleibe lieber in der Selbstständigkeit, kommen aber eine gewisse Unterstützung über. Wir glauben, das ist eine sehr gute Öffnung von diesen Angeboten und können eine Lücke füllen zwischen dieser Möglichkeit von der, sagen jetzt, der völligen Selbstständigkeit mit dem individuellen Wohnen bis zu der Möglichkeit, dass ich Angebote von der institutionellen Seite in Anspruch nehme.
Jetzt gibt es aber noch ganz einen Haufen Menschen mit einer Behinderung, die daheim bei den Eltern leben. Die Eltern werden alt, allenfalls brauchen auch sie dann mal Unterstützung. Und die Tochter oder der Sohn ist in der ähnlichen Situation eh schon ein Leben lang. Die Menschen müssen ja dann auch irgendwann einen Platz haben.
Das kann im Alltag ganz, ganz schwierige Situationen geben. Sie müssen sich eigentlich vorstellen, die Eltern, die sind vielleicht 85, 90, haben sich zur Lebensaufgabe gemacht, dass sie für ihren Sohn oder ihre Tochter, die eine Behinderung hat, das Leben lang sorgen, haben sich aufgeopfert für das. Das hat angefangen noch im Zeitalter, wo es die Invalidenversicherung nicht gegeben hat. Und die kommen plötzlich in eine Situation, dass es einfach nicht mehr geht, weil sie vielleicht durch einen Unfall oder einen Sturz selber pflegebedürftig werden und die Unterstützung nicht mehr gewährleisten können. Und das gibt eine ganz schwierige Situation, weil die Menschen mit Behinderung, die häufig auch schon im AHV-Alter sind, zuerst mal vielleicht aus dem gewohnten Umfeld rausgerissen werden und eine institutionelle Unterstützung müssen in Anspruch nehmen. Häufig ist es so, dass das einfach eine während der Zeit ist, wo die Rekonvaleszenz ist und die nachher wieder zurückkommt. Aber das heisst für sie natürlich ganz klar, früher oder später müssen sie sich auch mit diesen Gedanken auseinandersetzen, dass es irgendeinen Zeitpunkt gibt, wo sie dann nicht mehr daheim sein können bei ihren Eltern, weil die dann allenfalls ins Alters- und Pflegeheim überwechseln müssen.
Es ist der Wunsch von allen alten Menschen, mit oder ohne Behinderung, neu mehr können zu leben, wo sie sich zwar zurückziehen können, aber doch unter Leuten sind, an einem Ort, wo sie nicht vereinsamen, wo sie gepflegt und betreut werden, wenn sie es braucht, aber nicht bevormundet sind. Aber Plätze in den Pflegeheimen sind knapp. Die Warteliste, je nach Region, zum Teil lang. Woher soll man den Platz nehmen?
Da sind wir natürlich bei einer ganz grundsätzlichen Frage von unserer Gesellschaft. Auf der einen Seite kann man sagen, es ist überall so. Die Ressourcen, die sind beschränkt in allen Bereichen. Da kann man nicht einfach sagen, man will alles zusammen, weil es das schlichtweg nicht möglich ist. Und auf der anderen Seite müssen wir jetzt auch ein bisschen schauen, was für Wert wollen wir weiterverfolgen, wo sehen wir, dass die Gesamtgesellschaft eine Aufgabe wahrnehmen soll, die dem Individuum auch zugutekommt. Das ist auf der einen Seite Menschen mit Behinderung, das betrifft aber ganz andere Bereiche von der Sozialhilfe. Das ist auch der Bereich Alter und Pflege, wo man muss schauen, wie viel was man dort will, können zur Verfügung stellen. Das ist eine Diskussion auf politischer Ebene. Rationalisierung als Stichwort in der Medizin, die ja da ebenfalls geführt wird. Und die muss dort geführt werden. Und da fordere ich ganz klar, dass wirklich die Wertediskussion eben auch geführt wird. Nicht, dass man als ersten Punkt anfängt zu diskutieren, wie viel zahle ich an einem Ort, sondern als ersten Punkt diskutiert, was sind uns für Werte wichtig, wo wir in der Gesamtgesellschaft dahinter stehen können.
Ein Doppelpunkt über Fragen, was für Betreuungsangebote es für Senioren mit einer geistigen Behinderung braucht und wie das ihnen ein sinnerfüllter Lebensabend kann möglich gemacht werden. Das war ein Doppelpunkt von Simone Meier.
Doppelpunkt.
Die Sendung können Sie im Internet hören, drs1.ch, oder Sie können den Doppelpunkt auch als CD bestellen auf der Telefonnummer 0848 840 800 0848 840 800, das unter der Woche, Montag bis Freitag. Es geht in rund 2 Wochen, bis die CD kommt. Kosten tut sie 31,90 Franken.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.